Privatpodcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel, zurück aus dem Urlaub in Haupt am Neckar und kerngesund wieder angekommen. Heute ein bisschen müde, Franz. Geht's dir auch so?
Ja, ich habe unglaublich viel arbeiten müssen heute. Ich fahre morgen, wenn denn die Deutsche Bahn in München will, fahre ich dann mal nach Hamburg morgen zu den Cruise Days. Insofern habe ich heute noch ganz viel wegarbeiten müssen. Das schlaucht ein bisschen.
Du hast erzählt, dein Baggerfahrer hat irgendwie die Oberleitung beschädigt und hat dann.
Ja, nicht nur eine, sondern der Baggerfahrer hat irgendwie die gesamte Münchner S-Bahn und den gesamten Münchner Zugverkehr lahmgelegt mit einem Rempler offensichtlich.
Der hat bestimmt jetzt Spaß mit seinem Chef.
Das glaube ich auch. Na, ich glaube, der hat keinen Spaß mehr, der ist schon gefeuert.
Nein, das glaube ich nicht.
Der arme Kerl, der kann im Zweifel ja nichts dafür.
Also, wir haben
kleine Unachtsamkeit und schon geht die Welt unter.
Ja, wir haben ja Mangel an Arbeitskräften und auch Baggerfahrer sind, glaube ich, gesucht. Ich glaube, der muss sich da nicht Sorgen machen, aber Ärger gibt es bestimmt. Naja, und der Chef hat wahrscheinlich auch Ärger wegen Schadensersatzforderungen.
Die Firma hat hoffentlich eine gute Pflichtversicherung, ja.
Gut, du hast, das habe ich ja schon mehrfach gesagt in den letzten Folgen, du hast eine neue Serie gemacht. Ich wollte schon fast sagen im Fernsehen, nein, auf YouTube.
Ist sowas ähnliches.
Auf dem Kanal Cruise Tricks und zwar zum Thema Umweltschutz. Ich kann das nur sehr empfehlen. Also wer sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte, das einfach mal sehen möchte, was passiert da eigentlich in der Kreuzfahrt, was sind die Entwicklungen, was passiert da, dem empfehle ich diese Serie sehr. Da geht es eben, wie gesagt, um das Thema Umweltschutz und um das Thema Umwelt. Mit dem Thema Umwelt beschäftigen wir uns heute auch. Da gibt es nämlich in Europa massive Neuigkeiten. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Massive Neuigkeiten, also man könnte schon fast sagen, spektakuläre Neuigkeiten zum Thema Umweltschutz. Es geht um die Treibstoffe und darum, dass diese Treibstoffe immer CO2-neutraler werden müssen. Wir wissen, wenn etwas verbrannt wird, dann entsteht CO2. Wir wissen aber auch, es gibt zum Beispiel synthetische Treibstoffe. Da wird erstmal CO2 dem Kreislauf entzogen und dann wieder zugeführt bei der Verbrennung. Also ist es CO2-neutral. Franz, was gibt's denn Neues?
Also die Europäische Union, also die Kommission hat das eingebracht, die Idee, nämlich die Fuel EU Maritime Initiative im Juli 2021. Seitdem läuft das Ganze. Und ist also Teil dieses Fit for 55 Programms. Das hat sicher jeder schon mal gehört, was das Thema Klimaschutz in der EU angeht. Dieses 55, in diesem Fit for 55 übrigens, wer das noch nicht weiß, ich musste auch erstmal nachschauen. Ich dachte mir, was soll denn dieses Fit for 55, wenn das Ziel klimaneutral bis 2050 ist? Dieses 55 bezieht sich auf eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55% bis 2030. Das ist also der Kern dieses Gesamtprogramms Fit für 55, was die EU da voranbringt und ganz viele Gesetze, Initiativen in dem Zusammenhang schon gemacht hat. Und das, über was wir jetzt heute reden, weil die eben gerade jetzt im Juli verabschiedet wird und es ist noch nicht veröffentlicht, das heißt noch nicht in Kraft, aber es tritt demnächst in Kraft, ist eben diese Fuel EU Maritime Initiative, also die Schiffstreibstoffinitiative, wenn man so will. Und das Ding besteht aus zwei Teilen. Das erste ist eine Landstrompflicht für Schiffe. Also wir reden jetzt die gesamte Episode durch von Schiffen. Das bezieht sich eben auf die Kreuzfahrt, aber eben auch, und das ist ganz wichtig, natürlich auf die Frachtschifffahrt. Frachtschifffahrt, Containerschifffahrt, die ja mit Abstand mehr Schiffe am Laufen haben als die Kreuzfahrt. Und bezieht sich auch auf das gesamte Gebiet der EU und des europäischen Wirtschaftsraums. Das ist insofern spannend, als dass auch ein paar Karibikinseln nämlich mit drin sind.
Stimmt, und über die Franzosen, ne?
Zum Beispiel, ja. Also es ist ja Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Das sind also vor allem Guadeloupe und Martinique, dürfte dann auch die Kreuzfahrt, denke ich, betreffen. Also wenn amerikanische Reedereien von Miami aus nach Guadeloupe oder nach Martinique fahren wollen, Saint-Martin wird eher die holländische Seite, Saint-Martin, angefahren. Wenn die dahin wollen, müssen sie sich dran halten. Insofern, als dass nämlich die Fahrt in die EU hinein oder die Fahrt aus der EU heraus zumindest zu 50%, also die 50% der Strecke, 50% der Emissionen, wie auch immer man das rechnen will, sich an diese neuen Regeln halten müssen. Insofern betrifft also nicht nur den innereuropäischen EU-Verkehr, sondern es betrifft auch den Verkehr eben gerade im Frachtbereich, da natürlich besonders wichtig in der Kreuzfahrt, die paar Transatlantikreisen kann man da fast vernachlässigen, aber im Frachtverkehr natürlich alles, was in die EU rein und aus der EU rausgeht, jeweils zur Hälfte. Insofern schon ein sehr, sehr mächtiges Tool, was die EU da nutzt, weil es einfach ein sehr, sehr große Zahl an Schiffen betrifft und einen sehr großen Wirtschaftsraum betrifft. Sprich, das hat enorme Auswirkungen letztendlich. Also, da ist eine Landstrompflicht ab 2030 und es gibt eine stufenweise Pflicht zur Reduzierung der Klimagasausstoße, also CO2-Äquivalente. Das bezieht sich nicht nur auf CO2, sondern das bezieht sich auch auf Methan, Klammern LNG in flüssiger Form, und auch auf Distickoxid. Um ehrlich zu sein, also N2O, ich weiß nicht genau, wo und wie das entsteht. Im Wesentlichen reden wir eigentlich über Kohlendioxid und über Methan, also das, was also Methan ist ja in verflüssigter Form LNG, also betrifft es LNG. Und jeder möge mir jetzt verzeihen, wenn ich ab sofort eher von LNG und nicht von Methan rede, auch wenn es nicht exakt dasselbe ist, weil es unterschiedliche Aggregatzustände sind. Aber am Ende geht es um diese zwei Treibhausgase, die eben schrittweise bis 2050 dann um 80% im Verhältnis zu 2020 reduziert werden müssen.
Ich sage mal ganz kurz die Zahlen, damit man sich das auch vorstellen kann, wie schnell das oder wie langsam das geht. Das kann jeder für sich selber entscheiden. 2% ist das erste Ziel ab 2025, 6% ab 2030. Dann geht es weiter 2035, also 5 Jahre später, mit 14,5%. Ab 2040 31%, ab 2045 62% und dann, du hast es schon gesagt, ab 2050 80%.
Die letzte Zahl ist die mich ein bisschen überrascht hat in dieser ganzen Tabelle, weil das Ziel in der EU ist ja eigentlich bis 2050 klimaneutral zu sein und 80% ist jetzt nicht klimaneutral. Nein. Ich vermute aber, dass da natürlich sehr, sehr schlaue Köpfe irgendwelche Rechnungen und Hochrechnungen für die Zukunft gemacht haben und festgestellt haben, 100% ist unrealistisch. Also die Motivation dafür kenne ich jetzt nicht, warum da nur 80% festgesetzt wurden, aber das sind ja nur auch die Mindestanforderungen, die gestellt werden. Also das müssen alle Schiffe in der EU auf jeden Fall erfüllen und natürlich nimmt ihnen niemand übel, wenn sie mehr erfüllen. Und da sind wir, glaube ich, schon bei der Kreuzfahrt, weil ich bin mir sehr sicher, die Kreuzfahrt wird da wesentlich schneller vorankommen, weil sie ja auch andere Möglichkeiten hat, auch öffentlich unter einem anderen Druck steht und sich selber auch ganz andere Ziele gesetzt hat. Also wir haben ja Reedereien, also viele eigentlich inzwischen, die sagen, sie wollen 2030 schon, also in 7 Jahren, das heißt, diese Schiffe müssen sie in 2-3 Jahren spätestens fertig anfangen zu planen, 2030 das erste klimaneutrale, also komplett klimaneutrale Schiff schon auf dem Markt haben. Jetzt bezieht sich diese Vorschrift hier aber natürlich die neue nicht nur auf Neubauten, sondern die bezieht sich eben auf alle Schiffe. Und deswegen zieht sich das etwas nach hinten raus, weil ich natürlich jetzt ein bestehendes Schiff nicht ganz so leicht klimaneutral machen kann, wie wenn ich ein neues Schiff baue, in das ich zum Beispiel eine Brennstoffzelle reintue, die quasi schon per se, wenn ich den richtigen Kraftstoff habe, vielleicht klimaneutral ist.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
So. Das erklärt, glaube ich, so ein bisschen diese Stufen. Und ich glaube aber, dass die Kreuzfahrt da wahrscheinlich schneller sein wird, also schneller die höheren Werte erreichen oder die niedrigeren CO2-Werte so rum erreichen wird, als die Vorschriften hier sind.
Wie kann man denn das erreichen? Also welche Möglichkeiten haben denn die verschiedenen Reedereien zu sagen, okay, wir emittieren weniger CO2? Kann man das durch Einsparungen des Treibstoffverbrauchs sowieso machen? Also macht man ja eigentlich sowieso, dass man versucht, Klar. Diese immer effizienter zu machen. Gilt das oder sagt man dann, nö, du verbrennst 100 Liter Treibstoff, dann musst du auch für diese 100 Liter so und so viel Prozent weniger emittieren oder wie funktioniert das dann?
Also als Basis gilt ja der CO2-Ausstoß oder der CO2-äquivalente Ausstoß, ich rede jetzt einfach von CO2-Ausstoß vereinfacht, von 2020 und da hat die EU einen Wert von 91,16 Gramm CO2-Äquivalente pro Megajoule Energie berechnet. Das heißt, es bezieht sich auf die genutzten Kraftstoffe, also auf die verwendete Energie. Das heißt, wie weit du damit fährst, interessiert eigentlich keinen Menschen. Das heißt, wenn du 100 Liter Treibstoff verbrauchst, dann dürfen diese 100 Liter Treibstoff nicht mehr als einen bestimmten Wert CO2 ausstoßen. Das heißt, Energieeffizienz bringt dir in dem Zusammenhang dann als Schiff nichts. Ja, also langsamer fahren, weniger Treibstoff verbrauchen, bringt dir in dem Zusammenhang nichts, weil die Werte berechnet werden nach der Menge der Energie, die du freigesetzt hast. Was sagt man? Ich versuche mal das Wort verbrauchen zu vermeiden, weil jeder weiß, dass man Energie nicht verbraucht. Die Energie.
Aber wir sind ja keine Physiker.
Ja. Aber so, das heißt, du musst als Betreiber eines Schiffs, und das Ganze bezieht sich ja wirklich auf jedes einzelne Schiff, kannst also auch da nicht groß, es ist ziemlich kompliziert. Also wer Spaß dran hat, soll das gerne mal lesen, und wer verzweifelt, weil an EU-Gesetzgebung, dem empfehle ich dieses Gesetz zu lesen. Es ist wirklich, ist unglaublich detailliert, ganz viel Berechnungsmethoden und so weiter drin. Aber letztendlich läuft es darauf raus, dass jedes einzelne Schiff diese Bedingungen erfüllen muss. Und das kannst du am Ende nur, indem du andere Treibstoffe verwendest. Also Biotreibstoffe wie Biogas oder Bio-LNG, zwar eigentlich Quatsch, weil Biogas ist eben gerade kein flüssiges Erdgas. Also Biogas, Biokraftstoffe, also Biodiesel oder sowas, was so in den Biogasanlagen, nicht in Biogasanlagen, sondern aus organischen Stoffen hergestellt wird. Aus recycelten fossilen Kraftstoffen. Die EU zählt es übrigens ziemlich genau auf, was für Sachen da in Frage kommen. Und dann natürlich die gesamte Welt der nicht biologischen Hersprungs. Also da ist die Abkürzung ist RFNBO, Renewable Liquid und Gaseous, wie spricht man das aus, verdammt, gasförmige Fuel of Non-Biological Origin, RFNBOs. Also letztendlich sind das synthetische Kraftstoffe, um es wesentlich vereinfacht
auszudrücken. Doch gleich.
Naja, aber die EU spricht eben von RFNBOs.
Gut.
So, also es geht vor allem um synthetische Kraftstoffe, die da natürlich besonders weiterhelfen. Und deswegen fördert die EU am Anfang, in der Anfangsphase, diese synthetischen Kraftstoffe auch besonders, indem die Einsparungen mit synthetischen Kraftstoffen nämlich bei dieser ganzen Berechnung doppelt berücksichtigt werden. Also es ist so ein besonderer Anreiz, mit synthetischen Kraftstoffen zu arbeiten, weil du da quasi einen doppelten Effekt damit hast, wenn man so will.
Du kennst mich, ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema in gewisser Weise über die Elektromobilität und die Alternativen, die es zur Elektromobilität gibt. Denn wenn du im Thema Elektromobilität bist, dann wirst du immer damit konfrontiert. Ja, aber synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff ist doch ganz toll. Und ist es eben nicht, zumindest für den Automobilbereich. Das Problem bei synthetischen Kraftstoffen ist ja, dass man die auch herstellen muss. Die liegen ja nicht auf der Straße, die muss man herstellen. Genau. Und die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen kostet nun mal eine Menge Energie. Und es macht im Grunde nur dann Sinn, synthetische Kraftstoffe herzustellen, wenn diese Energie, die man dafür verwendet, grüne Energie ist. Also vom genau. Windrad, vom Solarpanel, woher auch immer. Aber dass es eben nicht vom Kohlekraftwerk kommt. Nun haben wir aber das Problem, von dieser Energie haben wir bisher nicht genug. Und das ist ja ein Problem, das kann die Schifffahrt alleine, gut, die könnten jetzt selber Windräder aufbauen, aber ich meine, das ist vielleicht nicht unbedingt.
Tut ja zum Teil. Also ja. Royal Caribbean ist beteiligt an einem Windpark in Arizona.
Gut, dann müssen sie Windparks bauen, die Reedereien überall. Und zwar viele Windparks, weil, wie gesagt, also es braucht wirklich viel Energie, um diesen Kraftstoff herzustellen.
Wobei, jetzt muss man eher sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Reedereien ihren eigenen Kraftstoff herstellen. Ne? Da muss einfach ein Markt entstehen, wo die jetzigen Shells, Exxons und BPs und wie sie alle heißen auf dieser Welt, die jetzigen Kraftstoffhersteller, eben den dann hoffentlich entstehenden Markt durch diese neuen Regulierungen entsprechend bedient mit Kraftstoffen, die es im Moment realistischerweise, wenn man dass sich den Markt anguckt, nahezu nicht zu bekommen sind. Also in ganz, ganz kleinen Mengen, sehr, sehr teuer kann man solche Kraftstoffe kaufen, auch heute schon. Aber wie du sagst, es macht auch keinen großen Sinn, die im Moment herzustellen aus Kohleenergie. Der Markt muss erst entstehen und dieses Angebot muss entstehen. Und der Knackpunkt, warum es für die Schifffahrt ein bisschen anders ist als für Autos, ist natürlich, dass du ein Auto so wie wir das ja aktuell schon sehen, kannst du natürlich mit dem Strom direkt betreiben. Warum soll ich Strom nehmen und das Ganze in einen Kraftstoff umwandeln mit entsprechenden Energieverlusten? Nein, Energie kann man nicht verlieren, aber ne, also mit niedrigem Wirkungsgrad, also weniger Energie als in dem Strom drinsteckt, kann ich dann in Methanol oder in irgendeinen Biodiesel, in synthetischen Diesel machen, um dann Diesel im Auto wieder zu verbrennen. Da kann ich den Strom ja einfach auch gleich direkt verwenden, ohne diesen Verlust dazwischen zu haben. Beim Schiff ist oder auch bei Flugzeugen ist die Situation eine andere. Da kann ich den Strom eben nicht direkt verwenden, weil ich Akkus in dieser Größe weder im Flugzeug noch im Schiff vernünftig verbauen kann. Das heißt, auf dem Schiff oder im Flugzeug brauche ich in irgendeiner Form flüssig- oder gasförmige Kraftstoffe, die ich dann dort verbrennen kann. Anders funktioniert es mit dem Schiff einfach nicht, weil ich die Akkus auf dem Schiff nicht sinnvoll verwenden kann. In Klammern, außer natürlich der Akkueinsatz, den es auf Schiffen gibt für Peak Shaving, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich kann nicht das komplette Schiff damit betreiben. Das heißt, ich brauche entweder einen Kraftstoff, den ich am Schiff in Dieselmotoren verbrennen kann, oder ich brauche einen Kraftstoff, den ich am Schiff in Brennstoffzellen, in Wasserstoffumwandler, am Schiff dann nochmal in Wasserstoff umwandelt und dann in den Brennstoffzellen verwenden kann. Deswegen ist für die Schiffe diese synthetischen Kraftstoffe wahnsinnig wichtig und deswegen halte ich, da bin ich bei dir, synthetische Kraftstoffe für PKWs für totalen Unsinn. Und ich glaube, jeder Fachmann, den man fragt, sagt einem das auch, absolut, dass es natürlich Quatsch ist. Stromenergie in einen flüssigen Energieträger umzuwandeln, um ihn dann im Auto zu verbrennen, statt einfach den Strom direkt zu verwenden. Und das ist halt so der wesentliche Unterschied zwischen PKWs oder auch LKWs, wobei bei LKWs schon wieder sich leichter tut. Denkt mal über Wasserstoff zum Beispiel nach, etwas mehr als beim PKW.
Ja, wobei, da kann ich sagen, dass bei LKW-Batterien tatsächlich erstaunlich gut funktionieren. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dem sehr kritisch gegenüber. Batterien für LKW funktioniert aber tatsächlich.
Ja. Also insofern sind die synthetischen Kraftstoffe vor allem eben für die Schifffahrt, für die Flug, für die Luftfahrt und dann auch zum Teil natürlich für Stahlindustrie und sowas, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Welt, die halt ihre bestehenden Anlagen nicht einfach so mit Strom betreiben können, sondern die im Zweifel einfach den Wasserstoff brauchen, um den Hochofen damit zu beheizen. Da ist es, aber das ist nochmal eine ganz andere Welt, über die wir, glaube ich, jetzt hier nicht sprechen müssen. Der entscheidende Punkt ist eben, ich brauche irgendeine Art von flüssigem oder gasförmigen Kraftstoff, um ein Schiff zu betreiben. Und das wird noch sehr lange so sein. Das werden wir nicht mehr erleben, dass es Akkus gibt, die so sind, dass man komplettes Schiff damit betreiben kann, vermutlich.
Vermutlich, aber schauen wir mal. Also ich bin dann nicht ganz pessimistisch, aber ja, das wird schwierig.
Also ich bin jetzt 55, bis 2050 bin ich dann, wie alt bin ich dann? So gehe ich auf die 80 zu oder so.
Naja.
Ja, vielleicht erlebe ich es noch. Aber im Moment jedenfalls so schnell nicht.
Jetzt.
Das heißt, irgendwo muss der Strom her, muss die Energie her, um diese Kraftstoffe. Und da hängt natürlich ganz viel dran.
Jetzt ist es natürlich so, synthetische Kraftstoffe, also ich bin d'accord, dass man natürlich bei Schiffen nicht mit Batterien arbeiten kann. Da sind wir uns völlig einig. Da muss man andere Dinge machen, Wasserstoff, synthetische Treibstoffe, irgendwas in die Richtung. Geht einfach nicht anders. Das Problem ist aber auch auf der anderen Seite, synthetische Kraftstoffe, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, sind teuer. Also die sind richtig teuer, also es kostet richtig Geld. Das heißt aber dann für den Passagier, okay, Kraftstoffpreise werden tendenziell steigen. Es wird teurer, auf Kreuzfahrt zu gehen
eventuell. Naja, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich ist der Kraftstoff im Moment teuer, weil er in winzig kleinen Versuchsanlagen produziert wird. Das ist keine großindustrielle Produktion. Wenn du jetzt aber mal auf die Hochseeschifffahrt schaust und eben vor allem auf die Containerschiffe, Frachtschiffe, nicht auf die 350 oder 380 Kreuzfahrtschiffe, sondern eher so auf die Zehntausenden von Fracht- und Containerschiffen, wenn da Nachfrage entsteht, ja, wenn die Frachtschiffbetreiber, die können, also wenn ein MSC, ein Maersk, ein Hapag-Lloyd und so weiter, wenn die zu Shell gehen und sagen, wir brauchen jetzt, kennt die Dimensionen nicht, 100.000 Tonnen synthetischen Kraftstoff für die nächsten 3 Monate, dann zuckt Shell erstmal mit den Schultern und sagt, habe ich nicht, dann sagen die, wollen wir aber. Und dann wird sich Shell was einfallen lassen, wo sie das Zeug produzieren und herkriegen. Also wenn die Nachfrage da ist, und das ist eben das Spannende an so einer gesetzlichen Regulierung, es schafft einen ganz, ganz klaren Marktrahmen. Shell kann, ich bleibe jetzt bei Shell als Beispiel, die ganze Kraftstoffindustrie kann sich ja darauf verlassen, dass diese Nachfrage, das ist ja dann sogar berechenbar, wie viel Kraftstoff nachgefragt werden wird, wenn du die Zahl der Schiffe kennst und weißt, wie viel Prozent sie ihren CO2-Treibhausgasausstoß reduzieren müssen, zu welchem Zeitpunkt, kannst du als Kraftstoffhersteller ja ziemlich genau vorhersehen, wann welche Mengen von so einem Kraftstoff wahrscheinlich benötigt werden. Und dann kannst du mit ziemlich guter Investitionssicherheit diese Kraftstoffanlagen, die Produktionsanlagen dafür eben auch aufbauen. Und dann lohnt sich es eben vielleicht für den Energielieferanten, eigene Kraftwerke in der, weiß ich, Solarkraftwerke in der Atacama-Wüste, was auch immer, ne? Da bin ich nicht tief genug drin, wo man das, unseren Strom dann herkriegen kann, aber vielleicht auch in Eigenregie solche Dinge aufzubauen, um diese Produktionsanlagen aufzubauen. Also da ist der gesetzliche Rahmen da und dann funktioniert es auch. Das haben wir in der Vergangenheit ja mit den Scrubbern gesehen. Wenn ich mich noch erinnere, so an die Zeit vor Scrubbern, also diese Abgaswäscher, die Schwefeloxid vor allem und ein bisschen Feinstaub aus den Abgasen von Kreuzfahrtschiffen raus, also von allen Schiffen rausfiltern, da hieß es immer ja, das geht nicht, weil es gibt solche Anlagen ja gar nicht. Und wenn es welche gäbe, sind sie furchtbar teuer und dann lassen die sich auch nicht nachrüsten. Und also das waren alles so diese Argumente. Dann kam die IMO-Regelung zur Reduzierung des Schwefeloxid oder Schwefelgehalts im Treibstoff bzw. Schwefeloxidgehalt in den Abgasen. Das war eine klare Vorschrift. Ab da und da muss so und so viel reduziert werden. Und dann wusste die Industrie, okay, da wird es Nachfrage geben, also lohnt es sich, diese Anlagen zu entwickeln und zu produzieren. Und siehe da, plötzlich gab es eben Scrubber und plötzlich gab es Scrubber zum Nachrüsten und plötzlich gab es Scrubber zu Preisen, die so waren, dass die Reedereien gesagt haben, oh super, ist ja doch noch die bessere Lösung, als teuren schwefelarmen Kraftstoff einzusetzen. Und plötzlich hat es funktioniert. Und so ein ähnlicher Effekt, ich behaupte es mal, wird jetzt einsetzen, weil die klaren gesetzlichen Rahmen da sind, die ja auch für alle gleich sind. Ja? Das heißt, kein Marktteilnehmer, der jetzt Transport auf Schiffen anbietet, kann sagen, das ignoriere ich und dann unterbiete ich alle Mitbewerber, sondern diese Investition muss ja jeder tätigen. Deswegen wird Transport vielleicht erstmal teurer, aber es wird für alle gleich teuer. Dadurch entsteht keine Marktverzerrung. Und deswegen, glaube ich, wird das funktionieren und dann wird das Angebot steigen. Einfach, weil die Nachfrage da ist und nachvollziehbar und kalkulierbar die Nachfrage da ist.
Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 7. September und heute kam die Meldung rein, dass der frühere VW-Chef Diess, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie der mit Vornamen hieß, der Herr Diess, der geschasst worden ist, wieder aufgetaucht ist und gesagt hat, ich möchte gerne die Solarpanel-Produktion wieder nach Deutschland bringen. Ich habe folgendes Problem. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen Unmengen an Strom, um eben diese synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Und ich überlege die ganze Zeit so für mich, schon seit einiger Zeit, wo soll der Strom eben herkommen? Klar, Windräder ist eine Möglichkeit. Die produzieren übrigens sehr viel Strom, wenn du so ein Windrad auf.
Ich habe heute früh gelesen, im ersten Halbjahr 2020 war Windenergie die Energie in Deutschland mit dem höchsten Anteil an unserer Stromproduktion. Ja,
das Problem ist,
also wenn es jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, hätte jeder damals einen Vogel gezeigt, dass wir in 20 Jahren mal die Mehrzahl unserer Stromenergie mit Windkraft produzieren.
Das Problem ist, wenn du neue Windräder aufstellen möchtest in Deutschland, dann hast du halt ein Problem. Ja, also dann sind immer Nachbarn da, die dann auch schön gefördert von der Mineralölindustrie dann dagegen wettern und mit vorgefertigten Webseiten und so weiter, alles schön organisiert. Da ist man einfach mal dagegen. Das wird jetzt natürlich vereinfacht durch die neue Gesetzgebung, aber es ist immer noch, es ist einfach, es braucht Zeit und so weiter. Was ich mir überlege, das ist ja eigentlich eine riesengroße Chance für den afrikanischen Kontinent, was ich sehr cool fände, dass die eben Solarparks bauen und dort direkt dann auch diese Treibstoffe produzieren könnten. Also das wäre wirklich eine tolle, also wenn ich jetzt viel Geld hätte, habe ich leider nicht, aber wenn ich jetzt, was weiß ich, 100 Millionen auf dem Konto hätte, ich glaube, das Erste, was ich tun würde, wäre nach Afrika zu reisen, mal zu gucken, wo ich da so ein Solarkraftwerk aufbauen kann, um da Strom zu produzieren, der dann zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe verwendet werden können. Ich frage mich halt, ob die Reedereien oder die Energiewirtschaft auch so in diese Richtung denkt oder eben nicht. Sinnvoll wäre es, aus meiner Sicht zumindest, auf jeden Fall.
Also ich beschäftige mich jetzt zu wenig mit der Kraftstoffindustrie, als dass ich das konkret sagen könnte. Aber was ich so beobachte an Meldungen immer wieder, siehst du schon, dass die großen Ölkonzerne natürlich begriffen haben, dass sie nicht mehr auf alle Ewigkeiten Öl werden verkaufen können und diversifizieren und setzen sehr, sehr stark auf alternative Energieformen. Und insofern hast du da schon große Investitionsvolumen, die da anlaufen. Aber du hast natürlich, und deswegen glaube ich, sind diese Ölkonzerne auch gar nicht so schlecht geeignet, um diesen Markt voranzubringen und nicht irgendwelche Neuanfänger, also die neu in dieses Geschäft kommen, weil die zu vor allem auch die ganze Erfahrung mit der Geopolitik haben. Also du sagst, gehe ich nach Afrika und baue ein Solarkraftwerk. Ja, dann fangen wir an nachzudenken, in welchem afrikanischen Land die letzten 10 Jahre ein halbwegs stabiles politisches System war. Also das schränkt schon wieder ganz erheblich ein, wo du dieses Kraftwerk baust, bei dem du dir halbwegs sicher sein kannst, dass es in 5 Jahren noch dir gehört und nicht von irgendeiner Militärjunta in Beschlag genommen, von Boko Haram in die Luft gesprengt oder, na, also das ja. Da stecken schon auch geopolitisch natürlich ganz, ganz schwierige Themen drin und es steckt auch noch ein anderes, jetzt wären wir politisch, aber das muss jetzt auch mal sein, steckt auch noch ein anderes Problem drin. Der gesamte Westen muss, oder die nicht nur der Westen, aber wir haben uns mit der Kolonialpolitik besonders bekleckert mit Rom. Im Prinzip muss die ganze reiche Welt über ihren Schatten springen und aufhören, Afrika auszubeuten, ne, dort alles nur zu nehmen, sondern ich glaube, sowas wird nur sinnvoll funktionieren, auch weil es nur politisch sinnvoll stabil funktionieren kann, wenn wir den Ländern dort die Möglichkeit einräumen, selbst diese Wertschöpfung vorzunehmen. Also genau. Nicht Shell geht in die Sahelzone, investiert 50 Milliarden in einen riesen Solarpark, zieht den Strom dort ab und zahlt dem Land dort 5 Cent pro Jahr Pacht. Das wäre so das Kolonialsystem, wie wir das bis jetzt auch mit Bodenschätzen und mit anderen Dingen in Afrika regelmäßig machen, und zwar bis heute. Ja, da muss man gar nicht jammern, das waren die bösen Engländer in Indien im vorvorigen Jahrhundert. Wir verhalten uns als Westen bis heute so. Und da, glaube ich, kriegen wir nur ein stabiles System hin, wenn wir die afrikanischen Staaten selber in die Lage versetzen, diese Wertschöpfung selbst vorzunehmen. Dann hast du das Ganze auch politisch stabil, machst dich aber umgekehrt, und das ist die große Furcht, die du halt im Westen hast, dann sagst du, dann machen wir uns jetzt endlich vom Gas von Russland abhängig, unabhängig, und machen uns dafür dann von Solarstrom von Äthiopien abhängig. Und das will natürlich auch niemand so wirklich, sich von einer Abhängigkeit in die nächste begeben. Und das sind dann auch, so, glaube ich, so diese großen politischen Schwierigkeiten, in denen wir uns da bewegen, wo man eine vernünftige Lösung finden muss, die vor allem halt auch schnell vorangeht. Wir haben jetzt auch nicht Zeit, 30 Jahre lang ein paar afrikanische Staaten so zu stabilisieren, dass man sie dann wieder weiter ausbeuten und zugrunde richten kann, sondern es muss ja alles jetzt passieren.
Wir haben ja die Situation im Moment so, dass bei uns im Westen, nenne ich es jetzt mal, USA, Europa, Asien, produziert wird und es andere Staaten gibt.
China wird da eins pfeifen, wenn du sie als Teil des Westens bezeichnest.
Ja, da hast du völlig recht.
Das sagen wir die Industriestaaten, sagen wir die Nordhalbkugel, weil das trifft nämlich auch ziemlich genau.
Ja, das ist ziemlich, ja, genau. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir Energie brauchen, wir produzieren, wir brauchen dafür aber Energie und Rohstoffe. So, die haben wir uns bisher, also die Energie haben wir uns vor allem jetzt in Europa aus Russland geholt, das funktioniert nicht mehr. Die Rohstoffe haben uns aus aller Welt besorgt, aus Afrika, aus China, sonst woher. Und jetzt ändert sich das ja. Also wir wollen ja kein Öl mehr verbrennen, wir wollen kein Gas mehr verbrennen, mittelfristig, langfristig. Was ist die neue Form der Energie? Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht einerseits die Windenergie und auf der anderen Seite die Solarenergie. Gut, manche sagen
zum Teil Wasserkraft.
Zum Teil Wasserkraft, aber das, zum Beispiel. Ja, aber das kannst du ja nicht mehr ausbauen. Da sind wir ja schon so, dass das, was wir haben, haben wir,
ja, ist
und
schon klar.
Mehr wird es nicht geben. Und zum Beispiel Wasserkraft in Deutschland ist jetzt eher nicht so viel, wobei wir ja aus dem Norden durchaus Wasserkraft importieren.
Vielleicht kannst du in Grönland mal Wasserkraftwerke bauen, wenn der Eispanzer mal weiter abschmilzt. Ja, gut. Da hast du riesige Ströme. Okay,
ja.
Sarkasmus wieder
Ende. Aber und deswegen denke ich mal, dass das für den afrikanischen Kontinent durchaus eine Chance ist, zu sagen, okay, wir haben ja Sonne ohne Ende. Die Sonne kostet uns nichts. Wir müssen Solarzellen aufbauen. Solarzellen sind günstig am Markt, also die sind relativ günstig. Ist also auch kein Problem. Wir können selber investieren, also die afrikanischen Länder. Natürlich können aber auch Shell oder was weiß ich wer oder ich investieren oder du in Solarenergie. und daraus eben Kraftstoff machen, den man dann wieder exportieren kann. Das heißt, es wäre für Afrika auch eine Chance, sich da unabhängiger zu machen. Denn das ist ja keine Raketentechnik. Also Solarpanels hinzustellen, ist keine Raketentechnik. Und Kraftstoffe daraus herzustellen, auch nicht. Schon eher.
Ja, da, gut, ist im großen Stil schon sehr viel technologisches Know-how nötig, das jetzt ein afrikanischer Staat nicht hat. Aber
aber es gibt ja auch in Afrika Menschen, die Ingenieure sind und
die da Fähigkeiten haben. Dass es nicht möglich ist.
Und ich finde, das ist durchaus, also wenn man diese Chancen nutzt und wenn der Westen einfach da unterstützend wirkt, und nicht der Westen, die Industrienationen da unterstützend wirken, ist das, finde ich, glaube ich, eine große Chance, da was zu bewegen. Ich fürchte nur, dass wir es wie immer machen werden und das versauen werden, nämlich als Industriestaaten da hingehen und sagen, so, wir pachten, so wie du es gesagt hast, wir pachten jetzt das Land und bauen da unsere Solardinger auf und ja, kriegt halt so gut wie nichts davon. Wäre schade. Aber im Grunde müsstest du dort Solarenergie fördern, wo es die gibt. Und die gibt es halt eben mehr in Afrika. Oder auch Südamerika. Oder Asien.
Gewaltige Flächen. Ne, es gibt ja letztendlich auch mitten in den USA. Auch die USA hat riesige Flächen, die ungenutzt sind. Also da gibt es unglaubliches Potenzial.
Ja. Und auch wir können, also Solarenergie funktioniert. Also auch hier bei uns in Europa funktioniert das natürlich nicht.
Nein, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, und das ist vielleicht der entscheidende Schritt überhaupt, der wichtigste Teil an diesem neuen EU-Gesetz.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen, herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ist, dass es diesen gesetzlichen Rahmen gibt, der Investitionssicherheit schafft. Mhm. Ja, du hast, es gibt die Möglichkeiten, aber ich investiere natürlich nur in etwas, wo ich weiß, das, was ich damit produziere, kann ich hinterher auch irgendwem verkaufen. Und wenn es irgendwo ein Gesetz gibt, wo drin steht, die gesamte Schifffahrt muss dieses Zeug kaufen, dann weiß ich, da wird es jemanden geben, der das Zeug, was ich produziere, auch kauft.
Genau.
Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Initialzündung, die da stattfindet, die trotzdem nicht von heute auf morgen alles voranbringt, aber doch einfach so einen ganz, ganz wichtigen Anstoß einfach gibt.
Ja. Ein Nachteil dieses synthetischen Kraftstoffs ist aber nach wie vor natürlich, dass du ihn lokal, also auf dem Schiff, verbrennen musst mit den ganzen Nachteilen, die das mit sich bringt. Ne? Also klar, das verbrennt sauberer als den Stoff, den wir jetzt verbrennen. Aber trotzdem ist es natürlich lokal eine Umweltbelastung. Und da finde ich es
eben kommt gut. Drauf an. Also wenn es ein synthetischer Kraftstoff ist, dann hast du lokal eigentlich keine Emissionen.
Gar keine
außer,
mehr.
Also außer ein bisschen CO2.
Schon, oder? Ne?
Okay. Aber ich, das ist eine reine Chemie. Also du kannst ja LNG anschauen. Ne? Also Methan ist CH4. Ja. Ne? Das ist Kohlenstoff und vier Teile Wasserstoff. Ja. Mehr ist da ja nicht drin, theoretisch. Natürlich ist jetzt in fossilem Methan ist noch ein bisschen Verunreinigung drin. Mhm. Aber im Grunde ist das Kohlenstoff und Wasserstoff. Mehr ist da ja nicht drin in Methan. Das heißt, wenn du das verbrennst, entsteht ausschließlich CO2. Aber kein Feinstaub, kein Schwefeloxid, kein Stickoxid, also nichts, was umweltschädlich wäre. Mhm. Bisschen schwieriger wird es bei dem ganzen Thema Biokraftstoffe, ja, wenn du aus Fischabfällen, aus Holzindustrieabfällen, aus solchen Dingen kann man ja auch Kraftstoff machen. Die sind jetzt nicht ganz neutral, was andere Emissionen angeht, aber halt dramatisch niedriger als das, was wir jetzt bei den fossilen Kraftstoffen haben. Insofern auf jeden Fall trotz allem Riesenfortschritt.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn das Schiff auf See ist, dann stört das niemanden, wenn da irgendwelche Schadstoffe durch die Luft fliegen. Also die kommen hier nicht bis zu den Menschen. Wenn sie in den Häfen sind, ist das was anderes.
Ich bin jetzt kurz davor zu sagen, ganz im Gegenteil.
Ja, kommen wir gleich dazu. Wir kommen gleich dazu. Aber was ich eben auch gut finde an dieser EU-Verordnung ist diese Pflicht für den Landstrom. die da kommt. Wie schnell kommt die?
Lass uns ganz kurz noch einen Aspekt, den ich nämlich auch wahnsinnig wichtig finde. Es ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass die EU das berücksichtigt hat in diesem Gesetz. Und zwar geht es nämlich bei dieser Bewertung der Emissionen, also bei den Grenzwerten, die immer schärfer werden, geht es tatsächlich um die Bewertung der Treibhausgasemissionen von der Quelle bis zur Verbrennung. Also sie reden nicht davon, bei der Verbrennung an Bord des Schiffs darf nur so und so viel Gramm CO2 ausgestoßen werden, sondern es bezieht auch den gesamten Produktions- und Transportweg dieser Kraftstoffe mit ein. Und das ist zum Beispiel bei LNG natürlich unglaublich wichtig. Ja gut, ja, doch, ist bei LNG unglaublich wichtig, weil bei LNG ja der meiste Methanschlupf bei der Förderung schon entsteht. Und dieser Methanschlupf würde ja also jetzt bei dieser ganzen Bewertung mit berücksichtigt. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Eigentlich wirkt wie ein Detail, ist aber doch ein unglaublich wichtiger Punkt, der auch verhindert, dass man dann eben die Treibhausgasemissionen technisch vorverlagert und dann eben vor der Verbrennung erzeugt und dann bei der Verbrennung möglichst CO2-neutral ist. Es betrachtet also die gesamte Wertschöpfungskette, wie man das immer so schön nennt, da gibt es keine Schlupflöcher. Und das ist dann auch nochmal ganz, ganz wichtig.
Mhm. Kommen wir mal zum Landstrom. Das ist mir noch ganz wichtig. Am Schluss, Landstrom hat den großen Vorteil, dass eben lokal vor Ort keine Abgase entstehen, ja, dass da keine Motoren mehr in den Schiffen laufen müssen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Gibt es ja schon. Allerdings benutzen es relativ wenig Schiffe und auch oftmals deswegen, weil der Landstrom oftmals teurer ist als den Strom, den die Schiffe selber erzeugen, was ja wirklich total bescheuert ist.
Also weil es halt immer noch an vielen Stellen keinen Landstrom gibt.
Oder weil es eben auch keinen Landstrom gibt. Wann soll das denn Pflicht werden?
Also die Pflicht tritt grundsätzlich ab 2030 in Kraft. Mhm. Und gilt für Häfen, da wird es echt kompliziert und deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, viel Spaß beim Lesen dieses Gesetzes, es ist echt haarig. Es betrifft, also die Landstrompflicht bezieht sich auf Häfen in Trans-European Transport Network Häfen. Das ist Trans-European Transport Networks ist ein übergreifendes Infrastrukturprojekt der EU, die bestimmte Häfen, bestimmte Zugstrecken und solche Dinge als besonders wichtig und entscheidend für die EU betrachten. Und in diesen Häfen, zu denen aber die ganzen großen, also so Hamburg, Kiel, Bremerhaven, Amsterdam, Kopenhagen, Rom, Neapel, Livorno, Palma de Mallorca, Barcelona, also alle die gehören zu diesem TNT Netzwerk schon dazu. Für die gilt es, 90 Häfen insgesamt, die bis 2030 in diesem Netzwerk aufgenommen sind, gilt es ab 2030, für alle übrigen Häfen dann ab 2035. Und ab 2035 dann eben auch die Häfen im europäischen Wirtschaftsraum, also sprich auch die Karibikhäfen, sind dann da mit drin. Einzige Ausnahme gilt für Schiffe, die im Hafen sowieso eine Zero-Emission-Technology einsetzen, also Schiffe, die im Hafen mit Brennstoffzelle und grünem Methan arbeiten oder sowas. Aber im Grunde müssen dann ab 2030, spätestens ab 2035, auch Kreuzfahrtschiffe im Hafen, wenn dort ein Landstrom angeboten wird, ihn zwingend nehmen. Da gibt es keine Ausreden.
Aber nicht alle Schiffe sind ja dafür ausgerüstet.
Wenn das Schiff keinen Landstrom kann, darf es da nicht hinfahren.
Ah, okay.
Wobei bis dahin werden nahezu alle Schiffe Landstrom können. Also warte mal, ich habe hier die CLIA, also von der Kreuzfahrtbranchenverband, die Stellungnahme zu dem Thema. Die sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre wird etwa 75% der Flottenkapazitäten Landstrom können. Ja, also das ist bis 2030 können fast alle Schiffe, die dann in der EU fahren, können dann auch wirklich Landstrom. Daran wird es nicht scheitern. Hm.
Gut, ich bin ja schon seit vielen Jahren dabei, die Reedereien zu überzeugen, baut doch Oberleitungen ins Meer, dann haben wir ganz, ganz viele Probleme nicht mehr, dann können wir überall mit Strom fahren.
Und ach, weißt du, mit meinem Oberleitungsproblem mit der Bahn morgen finde ich Oberleitungen gar keine so gute Idee.
Aber wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Oberleitung auf dem Meer, das, zumindest am 1. April. Gut, diejenigen, die uns unterstützen finanziell regelmäßig, über unsere Webseite finden Sie alle Informationen dazu. Die bekommen gleich noch die Aftershow. Das Thema kann ich jetzt noch nicht verkünden. Lassen Sie sich überraschen.
Franz, guck mich auf.
Du weißt das, echt?
Ja, wir reden über Reisevollmachten für Kinder auf Kreuzfahrten. Richtig. Ein ganz haariges Thema. Ja,
habe ich vorhin sogar noch einen Artikel drüber gelesen. Das Problem hatte ich tatsächlich auch mal. Also, das gleich in der Aftershow. Die gibt es eben, wie gesagt, für all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Und da auch an dieser Stelle herzliches Dankeschön. Wenn Sie uns noch nicht unterstützen, dann überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht ein paar Euro pro Monat uns zukommen lassen wollen. Und als Dankeschön gibt es dann eben die Aftershow nach jeder normalen Folge. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und dann war Franz ganz bestimmt wieder unterwegs. Dann gibt es ein bisschen weniger Zahlen, ein bisschen weniger Physik und ein bisschen mehr Reisen und ein bisschen mehr Spaß. Bis dahin. Tschüss und bye-bye. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.
Na, das hat ja wunderbar